Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Medizinisch betrachtet ist die Zwangsstörung ja eine der häufigsten psychiatrischen Erkrankungen. 1 bis 3% sollen betroffen sein. Die Zahlen variieren da und Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist. Also auch weil Betroffene ihre Erkrankung oft geheim halten. Katharina Kühn hat recherchiert. Was ist der Grund dafür, Katharina, dass man damit erstmal nicht rausrückt? Das hat doch wahrscheinlich auch etwas mit Scham zu tun, oder?
Ja, einerseits das und oft erkennen Betroffene oder ihr Umfeld die Zwangserkrankung auch gar nicht. Denn wenn wir jetzt mal das Händewaschen nehmen, wer weiß denn schon, wann viel Händewaschen zu viel ist? Also 10-mal, das klingt, finde ich, ziemlich normal. 20-mal kommt jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich ab und an vor. Und ab wann braucht man Hilfe? Ab 30-mal, 35-mal? Peter Wittkamp, der ist vor allem als Comedy-Autor zum Beispiel für die Heute-Show bekannt. Und er war irgendwann so bei 50 Mal am Tag. Und hier liest er für die Website 10seiten.de aus seinem Buch »Für mich soll es Neurosen regnen« vor, welche Grübeleien ihm zu diesem häufigen Waschen gebracht haben.
Was ist, wenn der, der mir gerade die Hand gegeben hat, eben jemandem die Hand gegeben hat, der davor eine Klinke angefasst hat, die jemand angefasst hat, der gefährliche Viren an der Hand hatte? Also auch dann lieber nochmal die Hände waschen. Und genau an dieser Stelle wird es dann gefährlich oder krankhaft, aber eben ganz typisch für einen Zwang. 5-mal am Tag Hände waschen ist sicher sinnvoll, bei 50-mal wird es schon ein bisschen schwieriger. Immerhin wäre ich damals sofort bereit gewesen, wenn ich spontan eine Notoperation hätte leiten müssen. Ich war durch das sehr viele Händewaschen nahezu keimfrei. Lassen Sie mich durch. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich habe sehr saubere Hände.
Tja, das klingt erstmal unterhaltsam und fast auch leicht, würde ich sagen. Wobei man natürlich sofort erahnen kann, dass die Hände von Peter Wittkamp vermutlich ziemlich strapaziert gewesen sein müssen vom vielen Waschen. Die Frage ist ja, wie lange ist das nur ein Reinlichkeitsfimmel? Die Frage stellt er ja auch. Und wo fängt die Zwangsstörung dann an? Der Übergang ist ja fließend.
Ja, genau. Und deswegen kann man eben nicht das an einer Zahl festmachen. In anderen Bereichen kennen das wahrscheinlich auch viele, dass man zum Beispiel schon mal im Hausflur war und dann doch noch mal in die Wohnung zurückgegangen ist, ob der Herd denn jetzt wirklich ausgeschaltet ist. Die psychologische Psychotherapeutin Daniela Simon sagt, dass Studien zeigen, dass alle irgendwann Zwangsgedanken haben. Aber es kommt eben auf die Bedeutung an, die wir solchen Überlegungen beimessen.
Also sowas wie, ich stehe auf dem Balkon und denke, hups, jetzt könnte ich hier so runterspringen. Ja, ich will so einen Impuls folgen. Was wäre denn dann? Ja, das ist was Leute tatsächlich irgendwie mal haben. Man spricht darüber aber eigentlich gar nicht. Man weiß, man macht es nicht. Das ist irgendwie so ein Gedanke. Aber derjenige, der unter so einer Zwangsstörung leidet, der würde dann sagen, oh Gott, wenn ich das denke, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Oder das Messer liegt in der Küche und ich koche mit der Frau und dann denke ich so, jetzt könnte ich die erstechen. Und das ist dann ein Gedanke, der macht unheimliche Angst. Und durch diese Intensität der Emotionen kommt dann natürlich auch der Leidensdruck. Und das ist eines der diagnostischen Kriterien, zu sagen, es gibt durchaus Menschen, die putzen total viel, aber die leiden nicht darunter und es ist okay.
Ja, und diese Gedanken, die können ja dann auch zu realen Problemen führen. Also, dass die Menschen Schwierigkeiten auf der Arbeit bekommen, weil sie ständig zu spät sind, weil sie eben alles kontrollieren müssen. Und das kann auch die Familien mit einbeziehen, weil die sich dann auch an überzogene Hygienevorschriften halten müssen.
Ja, apropos Hygiene, gerade jetzt in der Corona-Pandemie haben wir ja die strengen Hygieneanforderungen mehr oder weniger alle verinnerlicht. Man hört aber auch immer wieder, dass es noch gar nicht abzusehen ist, welche Folgen diese Pandemie auf unsere Psyche haben wird. Vor allem wohl auf die Psyche der Menschen, die, ich sag mal, eher labil sind oder von Ängsten geplagt.
Es gibt Befürchtungen, dass durch die Pandemie mehr Menschen eine Zwangsstörung bekommen oder dass sich die Symptome verstärken. Aber es gibt ja jetzt nicht diesen einen Ausschlag für eine Zwangsstörung, sondern da spielen zum Beispiel genetische Veranlagungen eine Rolle, die emotionale und hormonelle Verfassung. Und dann kann es eben sein, dass diese Angst durch einen äußeren Trigger, also eine Art Impuls, ausgelöst wird. Daniela Simon sieht die möglichen Auswirkungen jetzt allerdings schon in ihrer Praxis.
Ich erinnere mich an eine Patientin, die sagte zu Beginn, gerade in der ersten Welle, es gibt kein Desinfektionsmittel mehr zu kaufen. Ich bin so in Not, also der hat es richtig zugesetzt, dass andere auf ihre Ressourcen zugegriffen haben und sie wirklich Schwierigkeiten hatte, einmal Handschuhe zu bekommen, Desinfektionsmittel zu bekommen. Und das andere ist natürlich auch, dass sich die Zwänge, gerade wenn wir jetzt von den Kontaminationsängsten reden, sich dann einfach eben auf Corona verlagert haben und die Situation sich teilweise mehr noch verschlechtert hat.
Also Menschen, die vorher vielleicht Angst vor einer HIV- oder Hepatitis-Ansteckung hatten, die haben jetzt Angst vor einer Corona-Infektion.
Bei diesen Zwangsstörungen denken ja viele an Waschzwänge. Ja? Das ist in Filmen ja auch immer wieder dargestellt. Mhm. Du hast schon den Kontrollzwang beschrieben. Was gibt es denn sonst noch für Ausprägungen?
Es gibt sehr viele. Also manche Betroffene müssen alles zählen oder brauchen immer eine Symmetrie, weil sie glauben, dass ungerade Zahlen Unglück bringen. Ich habe auch mit dem hessischen SPD-Politiker Bijan Kaffenberger telefoniert. Er ist der erste Landtagsabgeordnete mit Tourette-Syndrom.
Naja, also ich werfe zum Beispiel mein... Das hört man vielleicht sogar auch am Mikro. Ich werfe meinen Kopf nach hinten oder zwischendrin gebe ich auch mal Laute von mir, irgendwie so ein Räuspern oder Nase hochziehen oder sowas. Also das kann dann schon vorkommen und unser Telefonat zumindest zwischenzeitlich kurz unterbrechen.
Das Tourette-Syndrom wird nun nicht zu den Zwangsstörungen gezählt, aber den Betroffenen bleibt ja jetzt nicht viel übrig, als dann diese Geräusche oder Bewegungen zu machen.
Natürlich ist also dieses Gefühl, jetzt diesen Tick machen zu müssen und ihn genau auch so auszuführen zu müssen, wie dieser Tick eben sein muss, damit quasi dieses Tickgefühl auch sich voll entladen kann. Ja, das hat schon also was Zwangähnliches. Allerdings ist natürlich auch Zwang ein ziemlich starkes Wort und es ist ja in dem Sinne keine Zwangsstörung. Also ich kann ja dagegen angehen, ich bin dem nicht völlig hilflos ausgeliefert.
Und das bedeutet, bei ihm zunächst einmal offen mit dem Syndrom umzugehen, um sich nicht davon stressen zu lassen, wenn ein Tick sichtbar wird.
Ich habe jetzt keine aktiven Tickunterdrückungen oder sowas, weil das kostet einfach sehr viel Kraft und Energie und die richtig lieber zielgerichtet auf produktivere Sachen als Ticks unterdrücken.
Ja, wenn Kaffenberger beim Tourette-Syndrom schon das Wort Zwang als sehr stark ansieht, hat er ja gerade gesagt, wie empfindet er denn die Diskussion um die Corona-Maßnahmen? Da beschweren sich ja auch prominente Stimmen über angebliche Zwänge. Frank Castorf zum Beispiel, lange Intendant der Berliner Volksbühne gewesen, der monierte, er möchte sich nicht von Frau Merkel sagen lassen, dass er sich die Hände waschen müsse.
Kaffenberger sagte mir, dass er in dieser Diskussion nicht von Zwängen redet, sondern eher versucht, auf unser Freiheitsverständnis einzugehen.
Ich finde es ein bisschen eine Verkürzung des Freiheitsbegriffs, wenn man quasi sagt, dass immer sofort die Freiheit weg ist, nur weil man irgendwie, weiß ich nicht, in Bus und Bahn eine Maske tragen muss. Ich meine, da muss man halt irgendwie Abwägungen treffen im zwischenmenschlichen Leben und niemand ist 100% frei und kann alles tun, was er oder sie möchte. Also es gibt in unserem Land eben Gesetze und Regeln, an die wir uns halten können und ich meine, wir hätten jetzt auch vorher nicht darüber diskutiert, dass ich mich nackt in die Straßenbahn setze. Vielleicht hätte das auch die Freiheit anderer eingeschränkt und da hätten wir jetzt auch nicht darüber diskutiert.
Und für ihn zeigen die öffentlichen Diskussionen um die Corona-Maßnahmen schon, dass die Freiheit eben nicht komplett weg war. Ich fand aber interessant, dass die Psychotherapeutin Daniela Simon darin sogar etwas Positives sieht, dass der Begriff Zwang jetzt verwendet wird.
Ich sehe das eher so als eine Chance, jetzt in diesem Falle vielleicht für diese Patienten auch so ein bisschen Verständnis zu generieren. So sagt mir Patienten das auch, Mensch, das war schön mal zu sehen, dass alle mal sehen können, wie es mir so geht mit diesem Waschen, mit diesem Desinfizieren, mit diesem, oh, jetzt habe ich mir mit dieser Hand ins Gesicht gefasst und Mensch, jetzt habe ich doch die Tasche noch angefasst. Also mal so einzutauchen in so eine Komplexität eines Zwangssystems, das hat durchaus auch eine Entlastung gebracht und vielleicht ja auch auf Seiten der Allgemeinbevölkerung so eine Idee davon, wie so ein Leiden aussehen kann.
Also das Leid und die Schwierigkeiten überwiegen natürlich ganz klar, aber das ist doch zumindest ein interessanter Blickwinkel mal auf die Pandemie.
Ja, Katharina Kühn, kleiner Einblick in die Welt der Zwänge. Vielen Dank dafür.
Gern.